Danke, Gotti, für die Einführung in den heutigen Gottesdienst und Tag. Wir feiern Karfreitag. Das ist der Tag, an dem Jesus am Kreuz gestorben ist. Und eine Zürcher Ärztin hat in der Zeitung geschrieben, dass sie das Bild von einem Kruzifix immer sehr abgestoßen hat. Dieses Bild von einem blutigen Mann, der an einem Kreuz hängt. Und sie ging nicht in die Kirche und sie hat gefunden, das passt nicht in die Welt und das passt nicht zu diesem Bild von einem liebenden Gott, dass wir an ein Kreuz denken, an dem ein Mann so grausam gestorben ist, so viel Grausamkeit. Und dann hat sie weitergeschrieben, irgendwann kam es dazu, dass sie ein Kind bekam, das schwer krank war. Und obwohl sie Ärztin war, konnte sie dem Kind nicht viel helfen. Und sie hat einfach gemerkt, wir sind als Menschen in dem Leid dieser Welt hilflos ausgeliefert. Es gibt die Brutalität, auch wenn man sie oft von sich fernhalten kann. Und da hat sie realisiert, die Tatsache, dass Gott dem Leid nicht ferngeblieben ist, die Tatsache, dass Gott selber hineingestanden ist, mitten in die Grausamkeit von dieser Welt hinein, war für sie etwas ganz, ganz Tröstliches. Und das Kreuz ist etwas unglaublich Tröstliches, aber es ist noch viel mehr. Und wir werden heute ein, zwei Aspekte vom Kreuz anschauen. Man könnte ewig viel über das Kreuz reden, über das, was dort geschehen ist. Wir werden einen Aspekt anschauen und ich lese einen Text, der uns heute Morgen leiten soll. Der ist aus Matthäus 27, ab den Versen 45. Ich lese dort das Wort Gottes. Aber um 12 Uhr kam eine Finsternis über das ganze Land bis um 3 Uhr. Und um 3 Uhr rief Jesus mit lauter Stimme, Eli, Eli, Lama, Sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Etliche der Anwesenden sprachen, als sie es hörten, der ruft den Elia. Und sogleich liefen einige von ihnen, nahmen einen Schwamm, füllten ihn mit Essig, steckten ihn auf ein Rohr und gaben ihm zu trinken. Die übrigen aber sprachen, halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt, um ihn zu retten. Jesus aber schrie nochmal mit lauter Stimme und verstarb. Und siehe, der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten in zwei, und die Erde erbebte, und die Felsen spalteten sich, und die Gräber öffneten sich, und viele Körper der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt und gingen aus den Gräbern hervor nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die, welche Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und was da geschah, fürchteten sie sich sehr und sprachen, wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Es waren aber dort viele Frauen, die von ferne zuschauen, welche Jesus von Galiläa her gefolgt waren und ihm gedient hatten. Unter ihnen war Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Joses und die Mutter der Söhne des Zebedäus. So das Wort aus dem Evangelium. In dem langen, sehr wundersamen Text möchten wir heute auf einen einzigen Vers genauer eingehen. Und zwar ist das der Schrei, den Jesus am Kreuz gemacht hat. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir wollen heute nur auf diesen einen Schrei uns fokussieren und schauen, was sagt Jesus damit aus? Was ist dort geschehen? Und das Spannende an dem Wort, er rief diesen Schrei, er hat diesen Schrei getan. Man kann das Wort, das ist ein sehr intensives Wort, das kann auch ein Kreischen bedeuten. Was Jesus dort gerufen hat, hat ihn zum Zerbruch gebracht. Das war ein verzweifelter Schrei. Und viele Leute, die der Bibel kritisch gegenüberstehen und auch viele Nachforschungen gemacht haben über den Text und geschaut haben, kann das wirklich wahr gewesen sein oder nicht, sagen, dieser Schrei muss wirklich geschehen sein. Sie können nicht, auch wenn sie vieles aus der Bibel leugnen wollen, das können sie nicht leugnen, und zwar aus zwei Gründen. Einerseits, weil der Schrei so verzweifelt und so unheroisch, so hoffnungslos, dass ihn niemand erfinden würde, wenn er eine Religion erfinden würde, wenn er irgendwie ein, wenn die Bibel erfunden wäre, dann käme niemand auf die Idee, sowas reinzuschreiben. Und der Grund, dass da drin steht, ist, dass dieser markerschütternde Schrei den Leuten in den Ohren geblieben ist. Niemand konnte diesen Schrei vergessen. Und der Schrei ist auch, wir lesen hier zuerst auf Aramäisch geschrieben, Eli, Eli, lama sabachthani. Und in den anderen Evangelien steht nur die griechische Version von dem Satz, weil niemand versteht ja das. Aber sie haben das hier, das Aramäische, hingeschrieben, einfach weil sie sich erinnert haben. Es bringt eigentlich nichts, dass das noch da drin steht. Aber es weist einfach darauf hin, der diesen Text geschrieben hat, der hat ihn aus einer Erinnerung geschrieben von dem, was er gesehen hat. All diese Indizien in dem Text weisen darauf hin, das hat jemand aufgeschrieben, der dort dabei gewesen ist. Es ist sehr, sehr spannend, wenn man mit Leuten diskutiert, die sagen, dass die Bibel nur erfunden ist. Es gibt viele, viele Hinweise, die eigentlich sehr stark stützen, dass dem nicht der Fall ist. Und wir können natürlich nicht beweisen, dass die Bibel Gottes Wort ist, aber wir sehen immer wieder, dass es Hinweise gibt, die zeigen, es ist sehr rational, sehr vernünftig daran zu glauben, dass die Bibel nicht einfach irgendein normales Buch ist. Und dieser Schrei, den Jesus gemacht hat, dieser verzweifelte Schrei, der hat uns heute noch extrem viel zu sagen. Und zwar, weil das Ganze, was hier am Kreuz geschehen ist, nicht einfach nur so ein zufälliges Geschehnis war, das irgendwie passiert ist und man hat es aufgeschrieben, sondern weil da eine ganz bestimmte Bedeutung hinter dem ganzen Kreuzesding war. Und zwar war das Kreuz eine Exekutionsmethode. Das heißt, Jesus ist nicht einfach nur zufälligerweise irgendwo umgebracht worden, sondern er wurde exekutiert. Das heißt, man hat ihn bestraft für etwas und die Strafe war Tod am Kreuz. Und wenn du das Christentum verstehen willst, wenn du das Kreuz verstehen willst, dann musst du sehen können, dass Gott uns sagen will, die Menschen an und für sich, die Menschheit als Ganzes ist schuldig vor Gott. Die Menschheit hat sich an Gott verschuldigt und dafür muss eine Strafe sein, wenn Gerechtigkeit herrschen will. Und Jesus ist der, der die Strafe getragen hat, die wir Menschen verdient haben. Und das ist ein Satz, den habt ihr vielleicht schon ein paar Mal gehört oder ein Konzept, das vielleicht bekannt ist. Und es ist sicher auch ein Konzept, das auf sehr viel Ablehnung stößt. Es ist nicht dieses Ding, dass der Mensch vor Gott schuldig ist, das hören wir Menschen nicht gerne. Und wir hören es schon ganz, ganz besonders nicht gerne in der heutigen Zeit, weil uns niemand ein schlechtes Gewissen machen darf. Weil wenn jemand kommt und er macht ein schlechtes Gewissen, dann will er dich damit bewegen, irgendwie deine Einstellung zu ändern. Und wir wollen das nicht an uns ranlassen, also darf uns niemand ein schlechtes Gewissen machen. Das war vor allem in den letzten 20 oder 40 Jahren sehr stark in unserer Kultur verankert. Niemand darf dir sagen, was du fühlen musst. Niemand darf dir sagen, wie du zusammen sein sollst. Du musst in dich hineinhören, was für dich richtig ist und du musst an dich selber glauben und das musst du machen. Und das ist eine Art und Weise zu denken, die sich zuerst sehr stark durchgesetzt hat in unserer Kultur und jetzt aber auch langsam wieder ans Bröckeln kommt, was man zum Beispiel am Flugshaming merkt. Jetzt ist es plötzlich, darf man Leuten wieder sagen, nee, hab ein schlechtes Gewissen, was du machst ist falsch, darfst nicht fliegen oder Umweltschutz oder all solche Dinge. Langsam, es gibt ja auch in der Kultur immer so Bewegung, du darfst niemandem schlechtes Gewissen machen und jetzt bewegen wir uns als Kultur wieder in die Richtung, nein, jetzt machen wir allen Leuten ein schlechtes Gewissen für das, was sie machen. Und das ist irgendwo, wenn man sich's überlegt, wenn nur du selber sagen darfst, was ist richtig und was falsch und niemand darf mit dir reinreden, dann lebst du ein Leben, das du ganz für dich alleine lebst. Du würdest, wenn man das auf die Spitze treibt, diesen Grundsatz, niemand darf dir sagen, wie du dich fühlen sollst, dann wirst du irgendwann nichts anderes mehr haben in deinem Leben als dich selber. Weil alles andere darf dir ja nichts sagen. Alles andere darf dich nicht übersteigen. Du bist dann das Höchste, das Bestimmende in deiner Art und Weise, wie du in der Welt lebst. Und das funktioniert nicht. Es führt nämlich dazu, dass es nichts gibt, das größer ist als du. Das wird dazu führen, dass es nichts gibt, was dir helfen kann, wirklich, außer du dir selber. Und das wird zu einer riesengroßen Hoffnungslosigkeit führen. Und ich denke, man spürt manchmal in unserer Kultur eine große Hoffnungslosigkeit. Und das liegt genau an dem. Wenn es niemand gibt, der größer ist als du, dann gibt es auch niemand, der dir helfen kann. Wenn es nichts gibt, das wirklich wahr ist, was verlässlich ist, dann gibt es auch nichts, was am Ende in eine gute Richtung gehen könnte. Weil für dich geht es vielleicht in die Richtung, aber für den Rest der Welt geht es in die Richtung. Es macht sich eine Hoffnungslosigkeit breit, wenn das stimmen würde. Und diese Hoffnungslosigkeit zeigt sich auch in einer zynischen Art und Weise. Ich weiß nicht, ob ihr zynische Witze kennt, wo man merkt einfach, wenn man einen zynischen Witz macht, dann hat man nie abgeschlossen. Man sagt, wie, jetzt kann ich nur noch lachen über das, aber es ist ein herablassendes Lachen, weil ich denke, es bleibt nichts mehr zu hoffen. Und genau das ist diese Hoffnungslosigkeit. Und dem gegenüber sagt die Bibel, nee, es gibt wirklich was gut ist. Es gibt einen Gott, der dir sagt, das ist eine gute Art zu leben. Und das hier ist wirkliche Wahrheit, auf die du dich verlassen kannst. Das ist eine Wahrheit, die am Schluss alles andere überwinden wird. Die Wahrheit wird uns frei machen. Und wenn wir Menschen akzeptieren, dass es eine Wahrheit gibt, an der wir uns letztlich alle halten können und die uns alle in die Freiheit führt, wenn wir das akzeptieren, dann sehen wir gleichzeitig, dass wir eine Hoffnung haben, aber auch, dass wir nicht dieser Wahrheit entsprechend gelebt haben, dass wir nicht Gott entsprechend gelebt haben und dass wir vor Gott schuldig geworden sind, dass wir wie nicht genügen vor Gott, dass wir nicht wirklich uns dem hingegeben haben, sondern uns ganz oft uns selber hingegeben haben. Es fehlt uns wie diese Reinheit, die wir vor Gott haben können. Es fehlt uns die völlige Freiheit. Und darum diese kontroverse Aussage, das Kreuz kann man nicht verstehen, wenn man nicht sieht, dass die Menschen an Gott schuldig geworden sind und dass sie ein Gericht und eine Strafe verdient haben. Und dieses Gericht und diese Strafe, man denkt, wenn man an Christenheit denkt, denkt man daran, irgendwann werden wir sterben und dann kommen wir vor Gott und wenn wir gut genug gelebt haben, dann lässt er uns in den Himmel und sonst schickt er uns in die Hölle. Das ist so das Bild von Gericht und Strafe, das wir haben. Und dieses Bild von Achtung, wenn du stirbst, dann kommst du entweder in die Hölle oder in den Himmel. Also gib dir Mühe, richtig zu leben, damit du nicht in die Hölle kommst. Dieses Bild wurde lange benutzt, um Menschen gefügig zu machen. Und dann konnte irgendein König sagen, nee, sonst, wenn ihr nicht gehorcht, dann kommt ihr in die Hölle. Und die Kirche konnte solche Dinge sagen. Und man konnte Leute gefügig machen. Und darum wurde das ganz, ganz stark abgelehnt. Und wenn man das benutzt, um Menschen gefügig zu machen, dann soll man das auch ablehnen. Aber Gott sagt trotzdem, dass es die Art und Weise ist, wie die Welt funktioniert. Aber nicht, um Menschen gefügig zu machen, sondern um die Menschen darauf hinzuweisen, wie funktioniert die Welt. Die Welt funktioniert nicht, wenn jeder machen kann, was er will. Die Welt funktioniert nicht, wenn das Böse ohne Konsequenzen bleibt. Aber das Krasse ist, dass nicht der Mensch die Konsequenz in der Hölle tragen muss, sondern dass Jesus sagt, ich gehe hin und trage selber die Konsequenz, damit du sie nicht mehr aushalten musst, damit du vor ihr verschont bleibst. Und das ist das, was am Kreuz geschehen ist. Und das ist das, was so krass ist am Kreuz. Jesus hat eigentlich zwei Dinge gemacht, als er am Kreuz gestorben ist. Auf der einen Seite hat er das ganze Gerichtsurteil auf sich genommen und auf der anderen Seite hat er Gott ein ganz gehorsames und perfektes Leben gegeben oder hingelegt. Jesus hat am Kreuz perfekten Gehorsam ausgelebt. Er hat das gemacht, er hat das auf sich genommen und war da drin, hat da drin den Willen von Gott völlig gemacht. Und was Gott uns schenken kann, wenn wir das, was Jesus gemacht hat, annehmen, sind diese zwei Dinge, nämlich dass Jesus unsere Strafe auf sich nimmt, anstatt dass wir sie auf uns nehmen müssen, und dass dieser perfekten Gehorsam, den Jesus an den Tag gelegt hat am Kreuz, dass der uns angerechnet wird. Und dann haben wir, wie es gibt dieses Bild von dem Mantel. Wenn du einen ganz edlen Mantel anziehst, dann fühlst du dich ja edel. Ich habe hier jetzt nicht die alleredelsten Kleider an. Das liegt daran, dass ich aus den Ferien komme und ich habe vergessen, mein Hemd einzupacken. Wir sind mit meinen Geschwistern weg. Und wenn ich ein ganz edles Hemd anziehe und ein Jackett drüber und mich wirklich gut anziehe, dann fühlt man sich ja selber wie edler. Und man kann mit seiner gewissen Würdigkeit herumlaufen. Und was Jesus macht, ist, er sagt, ich habe das perfekte, würdige und reine Leben gelebt und du darfst das anziehen wie ein Mantel, wenn du das in Anspruch nimmst, was Jesus für dich gemacht hat. Wenn du daran glaubst, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist, wenn du glaubst, dass du eine Schuld hast vor Gott, die du nicht selber bezahlen kannst, aber die Jesus bezahlt hat, wenn du das wie mal erkennst in deinem Herzen und mit dem vor Jesus kommst, dann gibt er dir diesen Mantel. Und dieser Mantel ist eben der perfekte Gehorsam, den Jesus hatte. Und mit dem Mantel kannst du vor Gott kommen und sagen, Gott, ich kann hier frei und würdig vor dich hintreten. Ich kann aufrecht stehen und weiß, du liebst mich. Gott, du liebst mich und schaust mich an und hast mich gerne und verachtest mich nicht. Aber nicht, weil ich perfekt gelebt habe und mich tausendfach angestrengt habe, sondern weil Jesus alles für mich gemacht hat und mir diesen Mantel gegeben hat. Und ich lade dich ein, dass du dich erinnerst an einen Moment in deinem Leben, wo du richtig realisiert hast, nee, vor Gott genüge ich allein selber nicht, vor Gott bin ich schuldig. Und erinnere dich an so einen Moment, wo du realisiert hast, ich brauche das, was Jesus für mich am Kreuz gemacht hat. Ich brauche diesen neuen Mantel. Und vielleicht hattest du noch nie so einen Moment in deinem Leben. Und wenn du den noch nie hattest, dann geh doch am besten auf den Gotti zu. Ein weiser, ein reiferer Mann als ich. Oder sprich mit sonst jemandem, mit dem du Vertrauen hast und red mit ihm wirklich darüber, dass du das mehr verstehen möchtest mit diesem Mantel, den Jesus dir gibt, dass du das mehr für dich akzeptieren willst und dass du einen Moment haben willst in deinem Leben, wo das wirklich Realität wird, wo du weißt, oh, jetzt ist es geschehen, ich durfte diesen Mantel anziehen, alles, was ich falsch gemacht habe, lastet nicht mehr auf mir, sondern es wurde auf Jesus abgewälzt. Ich lade dich so fest ein, so einen Moment zu haben, der verändert dein Leben total. Und ihr könnt mit vielen Leuten hier drin reden, die können euch berichten von diesen Momenten, wie er das Leben verändert hat. Es gibt Filme drüber, über die Kreuzigung von Jesus. Und der Mel Gibson hat so einen Film gedreht, The Passion heißt der, und da sieht man, da haben sie versucht, so realitätsgetreu wie möglich nachzuzeichnen, wie das gewesen sein muss. Und der Film ist unglaublich brutal. Und ich habe den mal angeschaut und der hat sehr viel mit mir gemacht. Und ich habe am Schluss wusste ich gar nicht, hat es sich jetzt gelohnt, diesen Film wirklich anzuschauen oder hat er mich mehr traumatisiert oder nicht. Und etwas, was mir bewusst geworden ist, als ich diesen Film gesehen habe, ist, Jesus hat so viel krasses Leid auf sich genommen, wegen all dem Leid, das hier auf dieser Welt vorhanden ist. Er hat es auf sich genommen und manchmal habe ich noch das Gefühl, ich müsste mich irgendwie anstrengen, um vor Gott zu genügen. Ich müsste mich wie noch ein bisschen mehr, müsste ich Einsatz geben in mein Leben, damit Gott wirklich Freude an mir hat. Und als ich diesen Film gesehen habe und gesehen habe, wie viel Jesus durchgemacht hat, wurde mir plötzlich bewusst, nee, Jesus hat so krass viel durchgemacht, als er am Kreuz war, dass ich dem nichts hinzufügen kann. Was soll ich jetzt noch das Gefühl haben, ja, wenn ich mich auch noch ein bisschen selbst kasteie, wenn ich jetzt auch noch ein bisschen Leid durchmache, dann liebt mich Gott mehr. Nee, das, wie, für mich war in dem Moment klar, alles, was Jesus am Kreuz gemacht hat, kann nicht getoppt werden. Man kann wie nichts dem hinzufügen. Und das hat mir sehr geholfen, einfach zu wissen, wenn ich diesen Mantel von Jesus anhab, dann muss ich nicht noch versuchen, Gott noch besser zu gefallen oder ihm noch irgendwie, was weiß ich. Und das hat mir eine Freiheit gegeben, zu wissen, ich habe alles von Jesus erhalten, ich habe alles von Gott. Ich kann einfach sein vor ihm, ich kann einfach angenommen sein vor ihm. Ich muss mich ihm nicht mehr beweisen. Und während ich das so gemerkt habe, gibt es dir und mir eine Freiheit und eine Lockerheit und einfach zu leben und ihn gern zu haben und Menschen zu lieben und von dem weiterzugeben, was ich empfangen habe. Und ich kann weitergeben von all dieser Großzügigkeit von Gott, nicht weil ich das Gefühl habe, ich muss, sondern einfach, weil ich mich so befreit und locker und geliebt und gefüllt fühle. Und dieses fließt dann automatisch aus mir. Und drum bringt Karfreitag diese unermessliche Freiheit in dein Leben rein. Karfreitag, das Kreuz, beschenkt dich so sehr, dass du nachher weiter schenken kannst. Und in dem Sinn befreit dich Karfreitag zu einem völlig neuen Leben. Das Krasse an dem Film über die Kreuzigung von Jesus ist, dass er eigentlich nicht gezeigt hat, was das wirkliche Leiden war, dass Jesus, die wirkliche Brutalität vom Kreuz kam in dem Film nicht rüber, obwohl der Film schon so richtig brutal war. Und auf das möchte ich im letzten Teil der Predigt noch eingehen, wie krass viel geschehen ist am Kreuz. Und zwar aus folgendem Grund. Ich hab verschiedene Bücher gelesen und Sachen darüber, was geschah am Kreuz in den letzten Tagen und was hat Jesus durchgemacht. Und mir ist bewusst geworden, das Leiden, was Jesus hatte am Kreuz, war unermesslich. Und es war, das ist so unglaublich, dass ein Gott einfach sich ans Kreuz nageln lässt, dass Jesus, der die Menschen so geliebt hat, so viel Leid durchmacht, obwohl er es nicht verdient hat. Und ich habe wie gemerkt, ich sollte jetzt dann, es war vorgestern Abend, ich war zuerst arbeiten, also ich habe geschrieben und da bin ich heimgegangen und dann plötzlich kam mir das in den Sinn, so 9:30 war das, ich erinnere mich noch so, habe ich plötzlich realisiert, ich sollte jetzt in 2 Tagen hier auf die Bühne stehen und was davon erzählen, von dem, was am Kreuz geschehen ist. Und ich habe wie gemerkt, das ist eigentlich zu krass, was dort geschehen ist. Wer bin ich denn, dass ich hier nach vorne stehe und jetzt irgendwelche Dinge sage? Wer bin ich? Eigentlich würde ich mich am liebsten hier zu euch in die Reihe setzen und einfach wissen, Jesus hat das für mich gemacht, Jesus hat das für dich gemacht, Jesus hat uns alle mit einem riesigen Preis erkauft und wer bin ich, dass ich darüber reden tue oder wer bin ich? Dann habe ich gemerkt, es ist einfach, Jesus hat so viel gezahlt für mich, dass ich ein Teil von dieser Gemeinde, von seinem Volk sein darf, dass ich ein Teil von dem dieser neuen Art zu leben sein darf. Und dieser große, große Schmerz, den Jesus auf sich genommen hat, dass ich Teil der Gemeinde sein kann, wird eben in diesem Schrei, den Jesus gemacht hat, ganz deutlich. Er schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und was dort geschehen ist, ist, dass Jesus hat all das Böse und Schlimme auf sich genommen und er wurde von Gott dafür abgelehnt, weil Gott all das Schlechte ablehnt. Und in dem Moment wurde Jesus abgelehnt von Gott, damit wir von Gott angenommen werden können. Aber wie sich das für Jesus angefühlt haben muss, so sehr abgelehnt zu werden, ist einfach mega, mega unvorstellbar. Stell dir vor, du kennst jemanden im Geschäft und eigentlich habt es noch gut und plötzlich kommt er und lehnt dich einfach ab. Das ist ein mega unangenehmes Gefühl. Und jetzt stell dir vor, ein Kind von dir, deine Tochter oder dein Sohn, lehnt dich als die Eltern ab, verstößt dich, sagt, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Das ist so ein großer Schmerz. Vielleicht mussten das einige von euch erleben, ich weiß es nicht. Oder was noch krasser wäre, ist, wenn die Person, die du mehr geliebt hast als alle anderen, dein Partner, dein Liebespartner oder so, wenn der dich ablehnt und dich verstößt, das ist ein Schmerz, den kann ich mir wahrscheinlich nicht vorstellen, so etwas Schlimmes. Aber genau das hat Jesus am Kreuz erlebt, weil er von seinem Vater verstoßen worden ist. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? In den Filmen über die Kreuzigung von Jesus sieht man, wie das Blut aus seinen Händen läuft, wie eine Dornenkrone auf seinem Kopf ist, wo du siehst all diese Dinge, aber Jesus sagt nicht, ah, meine Hände, sie tun so weh, oder ah, mein Kopf, er tut so weh, sondern er sagt, ah, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der größte Schmerz, den Gott Jesus am Kreuz durchmacht, war, dass Jesus vom Vater verlassen wurde. Wir wissen ja, dass Jesus immer schon Teil von Gott war, dass Gott und Jesus und der Heilige Geist eine dreieinige Gemeinschaft waren, die schon ewig miteinander bestanden haben. Und jetzt kam in diese ewige Verbundenheit von Gott, diese ewige Geliebtheit von Gott, dieser Keil hinein, diese Trennung hat das mitten durch das Herz von Gott hindurch, mitten zwischen den Vater und den Sohn. Und ich sage das alles nicht, um uns ein schlechtes Gewissen zu machen, weil das ja wegen unserer Schuld geschehen ist, sondern einfach, um deutlich zu machen, das war dieser unermesslich große Preis, den Gott gezahlt hat dafür, dass wir seine Kinder sein dürfen. Und als ich das an dem Abend, vorgestern Abend realisiert habe, ist mir einfach bewusst geworden, es ist so ein krasses Privileg, dass ich Teil von Gottes Familie sein darf. Es ist sowas also wirklich, ich habe gemerkt, das ist sowas Großes. Es ist so viel größer, als man sich das vorstellen kann. Es ist so groß, dass ich dem nichts mehr hinzufügen muss. Es ist so groß, dass ich einfach weiß, ich bin beschenkt, ich bin reich beschenkt, das gibt mir eine Freiheit. Und es ist so groß, dass es für mich eine riesige Ehre ist, ein Teil von Gottes Familie zu sein. Es ist eine Ehre, mit euch Gemeinde zu sein. Es ist eine Ehre, Teil von der FWG Höf zu sein, weil die FWG Höfe Teil der ganzen Gemeinde von Gott ist, die mal ewig bei Gott sein darf. Und wenn wir nachher noch nach dem letzten Lied Zeit haben, um noch, wo ihr noch was sagen dürft, dürft ihr sehr gerne einfach auch davon erzählen, falls euch jetzt gerade was in den Sinn gekommen ist, dass das für euch bedeutet, Teil von der Familie Gott zu sein und das, was Jesus gemacht hat, wie groß das ist, weil es mir so eine Ehre ist, weil es uns so eine Ehre ist, einander zu haben, weil jeder von uns mit so einem teuren Kaufpreis erkauft worden ist. Ja. Das Letzte, was Jesus mit diesem Schrei ausdrücken möchte, warum hast du mich verlassen, fragt Jesus Gott. Und die Antwort ist, Gott hat Jesus am Kreuz verlassen, weil Gott dich haben möchte. Wo Jesus im Himmel war, bei seinem Vater, da hatte er den Vater, aber er hatte nicht uns, weil wir getrennt waren von ihm durch unsere Schuld. Und dann ist Jesus extra auf diese Erde gekommen und er hat sich verlassen lassen von seinem Vater, um uns aufzunehmen. Also warum hat er das gemacht? Weil er uns so sehr gern hat, weil er jeden einzelnen von uns so sehr liebt. Das ist die Antwort auf die Frage, warum hast du mich verlassen? Weil Gott jeden von uns so sehr liebt, dass es ihn alles kosten lassen wird und alles hat kosten lassen, damit du bei ihm sein kannst. Das ist eine Botschaft der Freude, das ist ein Geschenk, das man ganz, ganz lang bestaunen kann und das ist ein Geschenk, das wir heute Morgen in diesem Gottesdienst gefeiert haben und feiern werden. Ich würde gern noch beten und Gott danken dafür, aber ich glaube, wir machen jetzt erst einen Teil, wo ihr noch teilen könnt und dann kann der Gotti das abschließen mit einem Gebet.